die Pressesprecher.
Hallo und herzlich willkommen zu den Pressesprechern. Wir reden hier einmal in der Woche über Zeitungsartikel aus der Vergangenheit. Mein Name ist Ali und mit dabei ist wieder Hanna. Hallo.
Guten Tag.
Wir sind wieder ins Spiegelarchiv hinabgestiegen und ich habe einen Artikel mitgebracht von 1967 zur Religionsfrage. Wie hält der Deutsche es mit der Religion? Und der Artikel heißt Vom Diesseits und Jenseits. Was hast du uns mitgebracht?
Mein Artikel ist von 1966 aus dem Spiegelheft 39 und heißt Shalom Alechem und beschäftigt sich mit sogenannten Gammlern.
Was deswegen schon spannend ist, weil nach 66 bricht ja in Israel auch wieder ein Konflikt aus. Die 67er Hefte, also wenn man sich mal so den ganzen Jahrgang anschaut, drei der Hefte befassen sich mit der Frage Krieg in Israel und wie sich das da jetzt weiterentwickelt. Also ist ja verrückt, dass da Shalom Alechem, also Frieden für alle, eine Formel in dem Jahr davor ist und danach im Jahr ist Israel Dauerthema.
Es kommen aber schon auch ein paar komische Shadings in meinem Artikel vor. Mhm.
Das ging mir generell so beim Überfliegen des Jahrgangs, dass so Fragen wie 1967 findet die SPD ihr wahres Profil wieder. Und so, also Artikel, bei denen ich das Gefühl hatte, die könnten halt genauso heute erscheinen. Oder junge Frauen im Film, wird zu viel Haut gezeigt. Und der Artikel, den ich jetzt mitbringe, beziehungsweise das Heft, ist das 52., also die Jahresendausgabe. Es geht um die Deutschen und die Religion. Unter anderem bezieht sich das Ganze darauf, dass sie eine Umfrage haben, die dem Ganzen zugrunde liegt. Das sind die Ergebnisse der MNET-Umfrage, also des Bielefelder MNET-Instituts. Die haben Marktforschung gemacht unter dem Dr. Reinhard Müller im Auftrag für den Spiegel, haben sie 2037 Bundesbürger befragt, und zwar zwischen 18 und 70 Jahren, und wollen von denen auf die Gruppe der 18- bis 70-Jährigen Ergebnisse ableiten. Das umfasst zu dem Zeitpunkt 39 Millionen Menschen. Es leben in der Bundesrepublik West paar 60 Millionen Menschen. Also 61 Millionen Menschen leben da. Sie sagen, sie können 39 Millionen mit dem Fragebogen abbilden. Und ab 2000 Leuten kann man durchaus auch sagen, der Fragebogen ist repräsentativ. Jetzt müsste man halt für eine genaue Kritik den Fragebogen kennen. Den kennen wir nicht. Wir kennen aber die Auswertungen dieser Studie. Und da gibt es im Spiegel ein Schaubild, das ich total interessant finde. Und zwar eine Grafik, bei der sie die wichtigen Kernfragen nehmen und dann zeigen, wie viele Leute dem noch zustimmen. Und die haben sie absteigend sortiert, sodass du siehst, unter allen, die gefragt wurden, sind 97% getauft. Und das ist der größte Wert. Dann geht es so nach und nach mit 94% haben die Konfirmation oder die Erstkommunion empfangen. 86% sind kirchlich getraut, allerdings dann da nur die Sample Size der Verheirateten. Unter allen Leuten glauben 68%, dass es einen Gott gibt. Also so diese Zahlen fand ich sehr beeindruckend. Zahlen im Podcast vortragen ist ja immer so ein bisschen schwierig, deswegen habe ich mir ein paar einzelne Zahlen da rausgesucht, über die ich mal ein bisschen länger resoniert habe. Denn unter anderem sagt diese Grafik, dass die Leute gefragt wurden, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und dem stimmen 48% der Leute zu. Also es gibt ein Leben nach dem Tod. 2022 gab es eine Umfrage, der immer, also auch Marktforschung, der immerhin noch 38% zugestimmt haben. Und 2023, also letztes Jahr, hat YouGov eine Umfrage gemacht, bei der 23% sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Da war ich doch überrascht. Also einerseits, dass es so viel weniger geworden ist, wundert mich nicht, aber dass es so viel war, hat mich gewundert. Denn, also für mich ist die Vorstellung Leben nach dem Tod schon sehr hoch in einem spirituellen Weltbild verankert. Und dass deutlich über ein Viertel sagt, jo, das gibt es, das finde ich schon eine bemerkenswerte Sache, weil ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal diesen Artikel gelesen und dann mich mit der Frage befasst, wie viele Atheisten gibt es, wie viele Gläubige gibt es, wie viele Konfessionslose gibt es und so weiter. Und bei den Atheisten, also die Leute, die die Vorstellung einer übernatürlichen Entität komplett ablehnen, da reden wir in Deutschland von nicht mal 20%, je nach Umfrage. Und wenn man dann überlegt, ich sitze hier im Bus mit 20 Leuten und außer mir sind nur noch 3 andere davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Also das sind dann immer so Messgrößen, in denen ich finde, die Prozentzahlen wirken sehr, sehr vorstellbar. Die größte Zahl, damals, 67, war, dass 97% der Leute getauft sind, also grob vereinfacht jeder. Heute sind es immer noch 45%, die getauft sind.
Auch.
Und bei der Frage, wie viele Leute beten, da war ich anders überrascht. Also in dem Spiegelartikel hier selbst, da haben sie die Leute gefragt, wie viele von ihnen beten, wie viele täglich beten und so weiter. Und die Leute, die angeben zu beten, aber jetzt nicht speziell an was, machen damals 86% aus, also 4 von 5 Leuten beten. Und heute sagen 43%, dass sie nie beten. Also das ist ein starker Umschwung, das Stoßgebet scheint nicht mehr so verbreitet zu sein. Und der Artikel...
Jetzt kann man ja auch Twitter-Kommentare schreiben.
Jesus Christus, was soll das? Und diese Statistik ist so der Aufhänger und der Spiegel geht dann Fragen nach, wie zum Beispiel, wie sehen die Leute das mit der Pille, Haltung zur Abtreibung und so weiter. Und da waren ein paar Aussagen bei denen ich gedacht habe, die wirken eigentlich sehr modern. Also ich zitiere mal. Einig sind sich katholische und evangelische Christen weiterhin darüber, dass Jungfräulichkeit vor der Ehe, in Anführungszeichen, nicht notwendig sei, in Klammern 70%, und dass Abtreibung nach einer Vergewaltigung, in Anführungszeichen, erlaubt sein soll, 80%. Aber uneinig sind sie sich über Luther, das Fegefeuer und die CDU.
Eine schöne Aufzählung.
Das fand ich auch. Also ich fand irgendwie, wenn man christlich sein an der Frage Zustimmung zur CDU festmacht, das fand ich ganz interessant. Und dann war hier ein Zitat, das ich einfach wortbildlich sehr schön fand. Wie gesagt, 97% sind getauft. Und dann, hinter der Fassade der Volkskirche, in die fast jeder als Säugling hineingetragen und aus der fast jeder erst im Sarg herausgetragen wird, sind Glaube und Unglaube gleichermaßen zu Hause. In einem Land, dessen Staatspartei sich christlich nennt und in dem das richtige Gesangsbuch der Karriere nützlich sein kann, ist mancher längst daran gewöhnt, sich frömmer zu geben, als er ist. 38% der Deutschen leben in Orten, in denen er derjenige auffällt, der nicht zur Kirche geht, als umgekehrt die Frommen. Und ich fand dieses Bild von wegen, die Leute werden als Säugling in die Kirche rein und tot erst wieder rausgetragen. Also wir haben ja in den letzten Jahren massive Kirchenaustritte gehabt. Eine der interessanten Erkenntnisse, dass die Leute nicht mehr der Form halber in der Kirche sind. Und sonst kennen wir ja die Redewendung, dass das Parteibuch über Karriere entscheidet und hier dann das Gesangsbuch, das über Karriere entscheidet. Also je nachdem, welcher christlichen Konfession man angehört. Das ist, glaube ich, etwas, also ich lebe in einem Umfeld, in dem sehr wenig Menschen religiös sind, aber diese Rivalität unter den christlichen Konfessionen, die findet in meiner Wahrnehmung, in meinem Alltag einfach gar nicht mehr statt. Und ich glaube auch, dass innerhalb der CDU das mittlerweile viel geglätteter ist als noch in den 60er Jahren.
Das glaube ich schon auch. Wobei es, also meine Mutter musste, nachdem sie aus der Kirche ausgetreten war, sich nochmal taufen lassen, weil sie in irgendeinem Pflegeheim arbeiten wollte. Und da wurde das vorausgesetzt. Also sowas gibt es dann doch schon noch.
Das stimmt. Also wir haben immer noch Einrichtungen, die in kirchlicher Trägerschaft sind. Da hatten wir letztens ja auch die Unterhaltung darüber, dass die, ich weiß nicht, ob Diakonie oder Caritas, eine von den beiden ist, also beide sind in kirchlicher Trägerschaft und die eine wird zu 2% nur von der Kirche bezuschusst. Mhm. Und da kam dann die Frage, wie kann man denn sagen, das ist kirchliche Trägerschaft, wenn es nur 2% sind, aber es sind dann halt oft diese 2%, die
Gottes
am Ende
des Wege sind unergründlich.
Ja. Der Herr ist mein Hirte, ich bin ein Schaf. Das soll jetzt hier gar nicht blasphemisch klingen. Ich werde später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich beneide ja Leute, die glauben, da ich wirklich davor stehe und es für mich ein Buch mit 7 Siegeln ist. Aber also ich finde es interessant, mal so auf die Zahlen und die innerchristlichen Konflikte zu schauen. Und dann hier wieder aus dem Artikel zitiert. In der evangelischen wie in der katholischen Kirche ist zweifelhaft geworden, wo der Glaube aufhört, wo der Unglaube beginnt und was eigentlich Glaube ist. Es schwindet jene Gewissheit, die einst 1563 die Autoren des Heidelberger Katechismus hatten. Was muss der Christ glauben? Alles, was uns im Evangelium verheißen, nach seinem Hauptinhalt im apostolischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst und von der ganzen Christenheit einmündig bekannt wird. Und das finde ich verrückt, dass man da sagt, ha, die Leute sind sich so ungewiss, vor 500 Jahren war es doch noch gewiss, beziehungsweise 400 Jahre ist das ja her, als der Artikel geschrieben wurde. Aber ja, ich finde, das ist eine ganz interessante Sache und da musste ich daran denken, ich habe die Tage dir ja unter anderem auch geschrieben, dass ich ein Noam Chomsky-Buch gelesen habe, ein Dialogband, in dem er im Gespräch mit jemand anderem ist, mit Emre Furutan, und sie reden über Glaube und Religion. Und da, also unter anderem, und da sagt Chomsky, dass er sich nie als Atheist bezeichnen würde, denn um einen Gott abzulehnen, müsste er erstmal wissen, was er da ablehnt. Und kein Gläubiger konnte ihm genau erklären, was Gott ist und wie kann er gegen etwas sein, das er gar nicht genau kennt. Ich fand das eine sehr wohl überlegte Antwort, um es sich auch mit den Gläubigen nicht zu verscherzen. Aber ich finde, also an diese Stelle musste ich denken, als ich hier das las mit wo beginnt Glaube, wo hört Glaube auf, wo beginnt Unglaube. Dann hatte ich jetzt die Tage ein Panel gesehen, wo Leute miteinander sprachen, die so sehr große Sprachrohre sind. Ein Herr, der auf YouTube für Atheismus unterwegs ist, und der andere Gesprächspartner war der Erzbischof von Canterbury und der nun mal ein Mann Gottes, und dann sprachen sie über Glaube und Gewissheit und so weiter, und ich fand total faszinierend, dass Moment, wo kam ich her? Okay, aha. Glaube, Unglaube. Genau, ich fand total faszinierend, dass der eine, der auf der atheistischen Seite war, forderte dann als größeres Überthema ein, ja, das Christentum ist ja etwas Vereinendes und dementsprechend muss es sich an die modernen Menschen anpassen. Und der Erzbischof meinte, nein, nein, genau das sei der Irrtum, das Christentum vereint, ohne sich mit der Zeit anpassen zu müssen. Und man würde das Christentum verraten, wenn man es zeitgemäßer anpassen würde. Und ich fand total interessant, dass auch heute das noch so ein ernstes Thema ist, das auf Panels vorgetragen wird, über das man tiefgründig nachdenken kann. Also, dass die Frage rund um Glauben und Ungewissheit etwas ist, was immer noch die Menschen bewegt und was dann auch millionenfach sich angeschaut wird. Dass das irgendwie so ein zeitloses Thema ist, wo beginnt Unglaube? Und dann habe ich hier noch ein Zitat, da geht es um die Frage, wie sich das denn verhält mit der christlichen Auferstehung. Und ich fand, dieses Zitat war so komplett Zeitgeist. Für den Hamburger evangelischen Philosophen Karl Friedrich von Weizsäcker wäre es, in Klammern, offensichtlich blasphemisch, wenn man sagen wolle, Christus sei in jenen Weltraum gefahren, in den man heute die Sputniks schießt. Und ich finde, das ist so Sputnik, der Satellit, den die Russen in die Umlaufbahn gebracht haben.
Der nichts konnte außer piepen.
Was aber schon beeindruckend war für die Zeit. Aber ich finde, dass so dieses, ja, wohin soll er denn aufgefahren sein, wenn wir den Weltraum gerade so erobern können? Ich finde, das zeigt sehr, sehr interessant, wie diese metaphysische und die weltliche Vorstellung da aneinander reiben und dass das auch nochmal ein Technologiesprung ist. Also heute würde ja niemand sagen, guck mal, wir haben Satelliten hochgeschossen, kein Argument gegen eine Himmelfahrt, weil man sie halt mit viel weltlicheren Dingen kritisieren würde. Und da sagt der Artikel auch, dass die große Frage, die die Christen in Deutschland spaltet, 67, ist, dass die Leute das Gefühl haben, es gibt einen Zwiespalt zwischen Glauben und selbstständig Denken. Und sie wollen als moderne Menschen selbstständig denken und sich nicht auf den Glauben verlassen. Und das würde den Kirchen die Leute abtrünnig machen. Da fand ich auch ein bisschen bemerkenswert. Also in meiner Wahrnehmung, seit es Kirche gibt, regt man sich darüber auf, dass die Leute nicht mehr regelmäßig genug hingehen und dass die Kirchen die Leute verlieren. Und ich finde verrückt, dass das irgendwie so ein Konflikt ist, der ja jetzt um die 60 Jahre alt ist, der vermutlich nicht aufhören wird, weil mich wundern würde, wenn die Kirchen sich jetzt beschweren und sagen, es kommen zu viele Leute zu uns. Macht hier mal Piano.
So voll plötzlich. Ja.
Dann haben wir noch die allgemeine Umfrage. Da haben sie dann die Religionsgruppen gefragt, die Katholiken sollten etwas über die Protestanten sagen und andersrum. Also Vorurteile gesammelt. Und dann, Katholiken sind nach deutscher Volksmeinung vor allem scheinheilig, keusch und engstirnig. Protestanten hingegen aufgeschlossen, modern und ausgeglichen. Das fand ich sehr verrückt, weil der Katholizismus, den ich kennengelernt habe, das ist halt so die rheinische Frohnatur. Und ich hatte das Gefühl, dass die Katholiken die sind, die im Zweifel eher mal 5 Grad sein lassen, weil man dafür ja Abbitte leisten kann. Und so in meiner heutigen Wahrnehmung würde ich sagen, sind die Protestanten, die viel mehr zur Mäßigung aufrufen und die dadurch auch alles in allem etwas gefasster, aber auch weniger fröhlich wirken, während die Gegend der Katholizismus hat noch Pomp und Trara und wirkt für mich irgendwie ein bisschen mehr nach Spektakel.
Die haben wenigstens alles in Gold, ne?
Ja. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass auch hier wieder nur meine Wahrnehmung, ich würde Protestantismus heute als viel, viel bürgerlicher und gar nicht als unbedingt modern oder ausgeglichen beschreiben, sondern als vielleicht stoischer oder präziser, während gegen der Katholizismus für mich irgendwie direkt verbunden ist mit Kölle und dem Karneval. Also so dieses, man glaubt schon an den lieben Gott, aber man kann den lieben Gott auch mal einen guten Mann sein lassen. Und so dieses zusammenzubringen, das ist für mich eher, was ich mit dem Katholizismus heute verbinde. Dann haben sie ja auch Umfragen gemacht, von wegen, welche dieser Personen glauben sie, hat das Christentum mehr beeinflusst. Und dann haben sie Albert Schweitzer, zwei Päpste oder Luther zur Auswahl gestellt. Und da sagen dann die meisten Deutschen Luther. Selbst die Katholiken sagen, Luther hat das Christentum mehr beeinflusst. Und ja, dieser ganze Artikel dreht sich so ein bisschen darum, wie halten wir es denn mit der Religion? Also im Prinzip die Gretchenfrage. Das Heft ist das 52. Heft gewesen. Also im Prinzip die Weihnachtsausgabe, wenn man so möchte. Und das ganze Heft dreht sich um die Frage, wie ist das denn jetzt mit der Religion? Und zu demselben Zeitpunkt kommen dann ja auch Fragen auf, die Antibabypille ist verbreitet. Wir befinden uns noch vor den 68ern, vor der sexuellen Revolution. Aber trotzdem ist die Frage, wie ist das denn mit dem moralischen Verständnis von Empfängnisverhütung? Wie ist das denn moralisch zu beurteilen? Und da finde ich interessant, wie die Religion hier verschiedene Professoren, unter anderem einen Marburger Professor, der zu dem Zeitpunkt 80 Jahre alt ist und vermutlich der geistige Vorreiter aller Theologen, die in Deutschland ausgebildet wurden. Und jetzt suche ich eben seinen Namen, weil ich den dann der Vollständigkeit halber hier auch drin haben möchte. Der Marburger Theologieprofessor Rudolf Bultmann, 83, geistiger Vater aller modernen Theologen, erklärte 1966 in einem Spiegelgespräch, Jesus könne nicht am dritten Tag nach seinem Tode das Grab verlassen haben. Zitat Heft 31, 1966. Die Bekenntnisbewegung fordert seither Land auf, Land ab, es müsse von der Kirche die falsche Lehre verworfen werden. Jesus' Leib sei verwest, er sei nur geistig auferstanden. Und ich finde das einen interessanten Diskurs innerhalb religiöser Gelehrter. Ich finde nur so interessant, dass sie glauben, das ist was, was die Spiegelleser interessiert, dass sie mit diesem Professor ein Interview gemacht haben, dass sie das hier nochmal aufgreifen, also dass so diese Detailfrage etwas ist, was die Leute so umtreibt, weshalb man es hier überhaupt in den Artikel schreibt. Auf jeden Fall dreht sich der Artikel um Fragen von, soll man und wenn ja, wie Gutes tun, da sind sich alle einig. Und dann kommen hier Stellen vor, dieses Land ist kein christliches Land mehr, aber es wird von christlichen Traditionen und einem christlichen Erbe geprägt. Und das fand ich eigentlich auch sehr gut, weil ich die Bezeichnung des christlichen Abendlandes ein bisschen altbacken finde. Aber festzuhalten, dass es nun mal viele christliche Traditionen gibt, die unsere Stadtbilder, unsere Feiertage und so weiter prägen, auch für die Nichtchristen, das fand ich hier in den 60er Jahren schon einen sehr zeitlosen und auch sehr treffenden Satz, eine sehr treffende Feststellung. Der Artikel zum Diesseits und Jenseits, der so eine Bestandaufnahme macht rund um diese Statistik, die zu dem Zeitpunkt erhoben wird und der dann auch nochmal die damaligen Probleme beleuchtet, von denen viele sich immer noch so anfühlen, als wären sie nicht wegdiskutierbar. Also das sind hier einige Probleme, über die wird, glaube ich, heute niemand diskutieren. Da haben sie nach Detailfragen zu Jesus gefragt, wie zum Beispiel, wie viele Leute glauben, dass Jesus von Judas an die Feinde verraten wurde? 91%.
Das weiß heute gar keiner mehr, ne?
Wie viele Leute glauben, dass Jesus mit 12 Jüngern durch Palästina gezogen ist? Da würde ich sagen, das ist eine Frage, wo man sich politisch verortet. Ich glaube, viele Leute würden sagen, er ist durch Israel gezogen. Aber wie viele Leute glauben, dass Jesus von Pilatus zum Tod verurteilt wurde? Wie viele Leute glauben, dass Jesus im Jordan getauft wurde? Übrigens, Jesus im Jordan getauft, 88%. Dass Jesus Kranke geheilt hat, 82%. Und da dachte ich mir, wenn du an irgendetwas aus der Lehre rund um Jesus glaubst, dann ist es doch, dass er Kranke geheilt hat und Wunder vollbracht hat. Alles andere, würde ich sagen, ist noch viel strittiger. Aber also Sachen wie, dass Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat, glauben 55%. Da hatten wir ja schon mal uns drüber unterhalten, dass ich meinte, ist eigentlich geklärt, in was für Wein? Also Wasser in Rotwein, das ist ja, das sieht man ja sofort. Aber guck hier, aus diesem Glas Wasser habe ich ein Glas Weißwein gemacht. Oh Junge, bin ich betrunken. Also
war so lecker.
Also das sind so Wunder, ich verstehe, dass das faszinierend ist, aber wenn ich da meine Detailfragen äußere, dann meine ich das ja gar nicht böse. Also ich habe das ja einleitend gesagt, ich bedauere manchmal, dass es so Dinge gibt, die mir nichts geben, bei denen ich sehe, dass andere Leute da eine richtige Erfüllung drin haben. Das geht mir beim Karneval so, wenn ich Leuten zuschaue, wie sie in Gruppenveranstaltungen Spaß haben, das geht mir so, aber auch bei der Kirche. Also ich kenne gläubige Menschen, die ein naturwissenschaftliches Weltbild haben und die trotzdem total durch ihre Gemeinde gefestigt sind und die so einen festen Punkt haben, bei dem ich manchmal denke, ich bedauere, dass ich das nicht von mir aus habe, aber jetzt danach zu suchen würde sich so artifiziell anfühlen.
Ich glaube aber, dass das auch undogmatisch funktioniert. Also so Freundesgruppen und sowas hält ja auch irgendwas zusammen. Mhm. Und dann sind es wahrscheinlich einfach irgendwie gemeinsame Werte. Und wenn du, also wenn man es kitschig mag, kann man das ja auch irgendwie Glauben nennen vielleicht, ne?
Mhm. Und das ist so etwas, wo hier beim Lesen dieses Artikels, wo sie sagen, es ist völlig normal, dass die Leute in großen Prozentzahlen in die Kirchen gehen, dass fast 30% angeben, regelmäßig, also jeden Sonntag in eine Kirche zu gehen. Und auch das, dann sagen sie, die Leute verlieren nicht den Glauben an die spirituellen Werte, sondern die Institutionen sind es, die sie abschrecken. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne, die sagen, sie glauben an das Inhaltliche, aber sie glauben nicht an die irdische Kirche oder
ja,
George Carlin, von dem ja dieser Witz ist, von wegen, er kennt keinen Christen, der ernsthaft an das Bodenpersonal Gottes glaubt. Das ist so eine der Sachen, bei denen ich verrückt fand, dass das nichts ist, wo man sagen könnte, das ist jetzt eine neue Erscheinung, sondern dass schon in den 60er Jahren das ein Thema ist, das die Leute umtreibt. Also dieser Artikel ist, finde ich, ganz interessant, weil ich mich ja allgemein sehr auch für das Christentum interessiere. Also ich habe in der Corona-Pandemie die Bibel komplett gehört. Es gibt ja als Hörbuch eingelesen von Rufus Beck.
Sehr schön.
Und das sind 90 Stunden, die wirklich aufschlussreich sind, wenn man sich anschaut, wie viele Leute sich heute auf die Bibel berufen. Also allein, dass noch bei den Ministern, die eingeschworen wurden, haben immer noch 8 Leute ihre Hand auf die Bibel gelegt und gesagt, so wahr mir Gott helfe. Ich glaube, von denen haben die wenigsten wirklich mal durch dieses ganze Buch gestöbert. Und trotzdem ist es für sie so wichtig zu zeigen, dieses Buch ist Teil meiner heutigen Identität. Ich finde die Beschäftigung damit immer interessant. Also die Bilder, die abgedruckt sind. Die Jugend, keusch vor der Ehe, ist ein Unterthema. Und dann sieht man, wie sie auf dem Dancefloor gerade eine heiße Socke fräsen. Oder Moralfrage Pille. Und dann sieht man jede Menge von den Pillenschachteln, wie sie in einer Fabrik gerade bestückt werden. Und ich glaube, dieses Schimpfen auf die Jugend, die zu wenig sich um Moral interessiert, ist so alt wie die Jugend selbst.
Und das glaube ich auch, ja.
Und trotzdem ist es, finde ich, sehr interessant, was da vor 60 Jahren so ein Thema war. Und im Verhältnis zu heute, wir haben immer noch, hatte ich ja gesagt, immer noch 45%, die getauft sind. Die Kirchenaustritte werden von Jahr zu Jahr groß, wobei die Kirchen am meisten Mitglieder an die, also ans Alter verlieren und gar nicht mal daran, dass sie vom Glauben abfallen.
Ja. Nur vom Leben.
Und jetzt kommen wir zu dem Mann, Jesus, der quasi der erste Gammler war, und zu deinem Artikel. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, tatsächlich wird es genau so in meinem Artikel zitiert. Jesus war der erste Gammler. Also ich habe den Leitartikel Shalom Alechem über die sogenannten Gammler dabei, aus dem Spiegel 39 von 1966. Der eröffnet wird mit dem schönen Satz, Dreck allein ist kein Straftatbestand, der mir schon mal gut gefiel. Und dann starten wir Spiegel üblich wieder mit so einer kleinen Erzählung, die uns in die Geschichte reinführt. Hier werden uns einige Leute vorgestellt und es geht los. Georg Stein, 22, gelernter Tankwart aus Gauß-Kassel, kauert auf der Hamburger Reeperbahn und kreidet Heiligenbilder auf das Trottoir. In einer Pappschachtel sammelt er Groschen der Passanten. Wenn er 5 Mark zusammen hat, packt er seine Buntstifte ein und tut nichts mehr.
Geil.
20 Schritte entfernt hat sich Gisela Sievers, das wird Giselher geschrieben, das ist ein Männername. Hm. Weißt du, wie man den ausspricht?
Giselher als Männername tatsächlich so, aber kenne ich aus der Siegfried-Sage, also die Nibelungen-Sage. Okay. Aber ich möchte hier nochmal kurz einwerfen, immer wenn wir über Geld reden, 5 Mark zu dem Zeitpunkt sind inflationsbereinigt zwischen 15 und 17 Euro heute. Also das ist jetzt für einen Tag ein bisschen überschaubar, aber es macht die Summe nicht so albern, wie wenn man überlegt, wenn er nur 5 Euro sammeln würde.
Nee, das, also ich glaube, dass es auch betont extra eine kleine Zahl sein sollte, weil es ja ein Gammler ist, ne? Und das, also dem geht ja der Müßiggang über alles. Mhm.
Genau, aber wenn man sagt, macht Kleinkunst, bis er 20 Euro zusammen hat, das ist ja schon eine Hausnummer.
Das ist schon, eben, das, also genau darauf wollte ich auch gleich raus.
Oh,
ich lese mal die nächsten Vorstellungen noch vor. Also es sind insgesamt 5, die vorgestellt werden. Ich habe jetzt hier 3 rausgepickt. 20 Schritte entfernt hat sich Gisela Sievers, 19, gelernter Bootsbauer aus Hamburg, gegen eine Hauswand gelehnt, zupft an seiner Balalaika und singt ein israelisches Lied. Shalom Alechem, Friede sei mit euch. Auf seine olivgrüne Kutte hat er mit Tintenkuli die Erkenntnis gemalt, jedem das Seine. Ich habe, also es kommen noch so ein paar Sachen in diesem Artikel. Ich kriege diese Judentum-Referenzen, ich kriege das nicht eingeordnet. Aber wir machen erstmal weiter. 3. Vorstellung. Ernst August Mewes, 25, gelernter Bergknappe aus Lüneburg, dreht sich in der Berliner dicken Wirtin gelangweilt um und erbricht 2 Flaschen Helles über die Stuhllehne. Mit einem 40-Pfennig-Kamm, den er am Nachmittag bei Woolworth mitgehen ließ, fährt er schweigend durch seinen Bart. Das ist seine Arbeit. So sehen sie aus, Deutschlands Gammler. Langhaarig, trinkfest, schmuddelig, gleichgültig lungern sie an den Ecken der Nation. Das ist unsere Einleitung und ich habe ähnlich reagiert wie du. Es ist, also erstens ist es eine wilde Kombination zu sagen, die Musiker, die Maler und die Säufer.
Nein, ich lache über trinkfest ergibt sich nach 2 Bier.
Ja, stimmt, nach 2 Bier erbrechen auch. Ne? Ja, stimmt.
Was ist ein Bergknappe?
Das habe ich tatsächlich gar nicht recherchiert. Ich würde vermuten, dass es was mit dem Bergbau zu tun hatte, oder?
Da wäre ich mir auch sicher, aber ich gucke mal. Knappe, Bergbau. Als Knappe oder auch Bergknappe bezeichnet man früher im Bergbau einen Bergmann, der unter Tage arbeitet. Später wurde das dann der Bergmann. Ah, okay, also der Bergknappe ist tatsächlich ist das, was
Vorgänger
bei uns dann
quasi
der Bergmann geworden ist.
Yes.
Der Beruf Knappe war ein Ausbildungsberuf im Bergbau. Die Lehrzeit dauerte 3 Jahre.
Und tatsächlich ist also genau schön, dass du das gerade so überleitest. Fand ich das spannend, dass die Lehrberufe immer dazu gesagt werden. Weil, also es wird ja immer dazu gesagt, die, also ne, der hat was Tolles gelernt und sitzt jetzt trotzdem hier und gammelt. Und das, also das macht schon so ein bisschen so diese Arno-Dübel-Geschichte irgendwie auf. Mhm. Ne? Das, also, dass die Leute sich ihr Lotterleben aussuchen. Ja, dann wird hier das Leben der Gammler ein bisschen weiter beschrieben. Sie nächtigen in Parks, Streusandkisten, Autowracks und halbfertigen Neubauten. Sie sorgen nicht um ihr Leben und erstreben keinen persönlichen Besitz. Ein nacktfüßiger Berliner Gammler mit Bart und Abitur, Doppelpunkt. Ich halte es wie Kalle Marx, der hielt auch nichts von dieser Eigentumsscheiße. Und sie kennen auch ein Vorbild. Jesus war der erste Gammler. Dann wird noch ein anderer Gammler zitiert. Mein Vorbild, das ist der Typ in der Tonne, Diogenes. So, und da, also da finde ich, wird schon ganz, ganz deutlich, wie du gerade auch schon angedeutet hast, dass das so 68er-Vorboten sind und hier so Anti-Establishment irgendwie heranwächst, ne?
Ja.
Und dem wird mit gesellschaftlichem Unmut begegnet, weil wohl jetzt gerade Gammler so Treffpunkte etablieren, wo sie herumhängen und ne, eben irgendwie ihr Lotterleben führen. So sagt zum Beispiel, also wird hier jemand zitiert, der die Gammler nicht gut findet und sagt, unter Hitler, sprach ein Berliner angesichts des lungernden Jungvolks an der Gedächtniskirche, hätte es sowas nicht gegeben. Und im Weiteren wird im Artikel berichtet, dass also insbesondere die Forderung danach, den Leuten die Haare zu schneiden, um sie dem bürgerlichen Leben zurückzugeben, in der Gesellschaft lauter wird. Was ich mich allerdings die ganze Zeit gefragt habe, ist, was ist denn jetzt eigentlich ein Gammler? Weil diese Aufzählung mir am Anfang nicht besonders viel weitergeholfen hat. Gott sei Dank ist der Text da hilfreich und sagt, die Mehrheit der jungen Leute, die sich schon morgens guten Abend grüßen, hat einen ordentlichen Beruf gelernt. Automechaniker, Junggehilfe bei der Bundesbahn, Former, Maler, Kaufmann. Andere sind Studenten. Für die meisten von ihnen ist die Gammelei, was früheren Generationen die Lehr- und Wanderjahre waren. Nicht wenige gammeln nur übers Wochenende, so der 17-jährige Autoschlosser Thomas. Freitagabend werde ich ein anderer Mensch. Ich treffe mich mit den Typen hier. Wir feiern Feste, wie wir sie wollen. Wir spielen mal ein bisschen verrückt. Mal ein bisschen verrückt tun, das ist es. Bald konnte man nicht mehr auseinanderhalten, wer tatsächlich Gammler war oder wer nur so tat. Die Gammler selber unterschieden zwischen Profis, in Klammern jahrelang, Halbgammlern, saisonweise, und Edelgammlern, mal hin und wieder. Der Berliner Altgammler Boris, 25, über den Gammler Nachwuchs, sind alle Kackvögel, die jungen Spinner. Kein Mark, kein Inhalt. Welches Mark in einem echten Gammler stecken muss, weiß freilich auch er nicht zu sagen. So müssen die Gammler in Kauf nehmen, dass sie mit anderen Langmähnigen über einen Kamm geschoren werden. Mit Pennern und Wermutbrüdern, Stadtstreichern, Asozialen.
Schönes Wortbild.
Wermutbruder ist auch sehr schön,
ich
ne?
Ich finde, mit Langmähnigen über einen Kamm geschoren werden.
Ja, das fand ich auch gut, ja. Ja, und jetzt, also haben sie weiter aufgezählt und wir wissen jetzt, okay, Arbeitslose können Gammler sein, man kann aber auch nur am Wochenende Gammler sein. Hippies sind Gammler, Tagelöhner sind Gammler, Ausreißer, Künstler, Alkoholiker. So, und ja, das Innenministerium Niedersachsen springt zur Hilfe und definiert Gammler, Doppelpunkt, zumeist unter 25, Jungen wie Mädchen, vielfach geistig aufgeschlossen, oft gut situierte Eltern, gruppenweise auftretend, teils politisch engagiert, gesellschaftliche Wiedereingliederung nach Reifeprozess wahrscheinlich. Und in Unterscheidung dazu der Landstreicher, vorwiegend über 25, fast ausschließlich männlich, geistig abgestumpft, armseliges Elternhaus, Einzelgängerei, gesellschaftlich desinteressiert, kaum Resozialisierungschancen.
Da finde ich das Alter super interessant, wenn man überlegt, wann das stattfindet. Also 66, da ist der Krieg 21 Jahre zurück. Das heißt, die 25 aufwärts, die haben ja alle noch die Kriegswirren mitbekommen.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, du hast total recht.
Also das könnte, also das ist, erklärt für mich so diesen großen Unterschied zwischen dem Gruppenfähigen und dem vielleicht misstrauisch-Einzelgängerischen.
Ja, natürlich. Es spielt mit Sicherheit auch viel rein, ja. Das ist ein interessanter Gedanke. So, jetzt können wir zumindest Landstreicher und Gammler etwas genauer unterscheiden, wenn auch wir immer noch nicht so genau wissen, was ein Gammler nun ist. Nun wird sich auch ein bisschen mit dem Geschlecht beschäftigt. Und hier finde ich besonders die Gender-Variante von Gammler sehr schön. Ich lese vor. Das heißt unter anderem, dass die meisten Gammelbienen zum Trost der reinen Gammler gehören. So weiß Hauptkommissarin Rose Donner, Chef der weiblichen Kriminalpolizei in Frankfurt. Chef der weiblichen Kriminalpolizei fand ich ganz schön übrigens. Von zahlreichen minderjährigen Mädchen aus sonst geordneten Verhältnissen, die sich aus purer Neugier und weil es ganz schön ist, mal so zu faulenzen, zu den Gammlern hingezogen fühlen. Also Frauen mochten auch 66 schon Bad Boys und Landstreicher-Charme. So, und dann habe ich mich gefragt, wenn man jetzt hier so einen riesigen Leitartikel macht über das Gammler-Problem, wie groß ist dieses Gammler-Problem denn? Und auch darauf hat der Text eine Antwort. Es sind in Deutschland nur 800 oder 1000 an der Zahl, 5000 etwa in Europa. Und doch macht die Gesellschaft um sie aufhebens, als wären es Millionen oder Millionäre. Solange ich regiere, werde ich alles tun, um dieses Unwesen zu zerstören, also sprach Ludwig Erhard, Kanzler eines Staatswesens, in dem nur jeder zweite Bürger sich die Zähne putzt. Der Artikel ist einfach gut, oder? Ja. Fest steht auch, dass die weitaus meisten Deutschen noch nie einen Gammler gesehen haben. Auf dem flachen Land kennt man sie nur aus Illustrierten. In den Provinzhauptstädten treten sie allenfalls stückweise auf. Der Leiter des Hannoverschen Jugendamtes, Oberrat Gieseler, musste letzten Monat gestehen, dass er erst vor 14 Tagen zum ersten Mal einen ausgesprochenen Gammler gesehen habe. Und also sowieso ist das, also stellt sich so im Text heraus, es ist halb so wild, denn die Polizei sei sich darüber klar geworden, dass Gammeln für Jugendliche nicht gefährlicher als das sogenannte bürgerliche Leben ist. Begründet wird das schließlich damit, nur vereinzelt ist bei Gammlern Rauschgift gefunden worden. Für solchen Stoff fehlt ihnen das Geld. Gammler veranstalten auch keine Sexorgien. Dazu mangelt es ihnen an Boudoirs. Außer mal einem Mundraub oder einem groben Unfug unterlaufen ihnen selten strafbare Delikte. Profigauner wollen von Gammlern nichts wissen, denn denen etwa ein Einbruch viel zu anstrengend ist und die zu undiszipliniert sind, um auch nur einen Schmierensteher abzugeben. Das ist also heute undenkbar, dass man sagt, Gott sei Dank hat der Penner kein Schlafzimmer, sonst müsste ich ihn auch noch, ne? Also Wahnsinn. Ja. Wie bürgerlich man auf Armut schauen kann, ist irre. Ja, weiter wird dann berichtet, dass es eben mancherorts an den Treffpunkten, die Gammler jetzt neuerdings etablieren, zu Tumulten kommt, dass besoffene Teenager aus der Bibel zitieren, was natürlich nahezu blasphemisch ist oder noch dramatischer hier.
Heretisch.
Eine persische Jugendliche hat wohl ihre Brüste vor der Kirche entblößt. Ich fand es fast sogar noch empörender, dass sie als eine persische Importe bezeichnet wurde.
Wobei auch da wieder Zeitgeist. Also in den 60er und 70er Jahren war der Iran Deutschlands größter Exportpartner. Also dann andersrum, für den Iran war Deutschland der größte Handelspartner. Und ich glaube, dass die Assoziation Iran Import-Export viel gängiger bei den Leuten war, als man.
Ja gut, das mag sein, dass das heute komisch klingt, wenn man an Menschen denkt. So, ne?
Ja, also zu dem Zeitpunkt wird jeder irgendwen gekannt haben oder einen Artikel, in jeder Kleinstadt wird irgendein mittelständischer Betrieb irgendetwas mal in Iran verkauft haben und so weiter. Und also wenn man überlegt, was da für ein enormes Handelsvolumen zu dem Zeitpunkt mit Iran war, da kann ich mir vorstellen, dass das einfach zeitgeistig gesehen ist, wie Import-Export ist ein stehender Begriff in dem Kontext und gar nicht mal die Importmigranten.
Also. Nee, genau, also so klingt es halt auch gar nicht. Es ist wirklich einfach, da steht nur eine persische Importe. Und ich habe erst, als dann über die Brüste gesprochen wurde, gecheckt, dass die Importe eine Frau sein muss. So, ne? Also so war es eher, dass es so total nonchalant irgendwie im Text stand. Und im nächsten Absatz, ich bin nicht ganz sicher, ob es einen Zusammenhang zwischen den persischen Importen und dem nächsten Absatz gibt, aber Pfarrer Pohl setzt sich in seiner Gemeinde sehr für die Gammler ein und bekommt einen Hassbrief dafür von Leuten aus seiner Gemeinde. Und zwar schreiben sie ihm: Lieber Pfarrer Pohl, da du so nett zu uns Gammlern bist, ernennen wir dich zum König der Juden. Und auch das ist schon wieder so eine Referenz. Ich werde daraus nicht schlau. Ich verstehe den Bezug nicht.
Jesus wurde ja durchaus als der König der Juden bezeichnet. Also auch da kann ich mir wieder vorstellen, dass es etwas Wertschätzendes sein soll, dass man sagt, der ist ein Christlicher, also setzen wir ihn mit dem höchsten Christ gleich, den wir kennen, Jesus himself. Und Jesus als König der Juden, das ist ja die Frage, über die sich das Judentum und das Christentum voneinander gespalten haben, dass die Christen sagen, er ist der Messias, er ist der Angekündigte, er ist der König des Judentums. Und die Juden sagen, nein, der Messias ist noch nicht gekommen. Deswegen, also ich glaube nicht, dass das derogativ als abwertende Bezeichnung gemeint ist, sondern ich glaube tatsächlich, dass es auch wieder hier positiv gemeint ist, aber sich nach 60 Jahren einfach komisch liest.
Ich sag ja, es waren so viele Sachen, die ich, also auch so diese Kombination aus Shalom Alechem singen und jedem das Seine auf der Jacke geschrieben haben und so, dass also ich aus meinem heutigen Verständnis einfach so ratlos davor saß irgendwie, ne? Mich gefragt habe, was will man mir hier sagen?
Genau, das ist ja der Punkt. Jedem das Seine ist einer der Sprüche, genauso wie Arbeit macht frei, die den Zäunen, ich glaube bei Buchenwald oder Buchenwald 2 auf jeden Fall in den Zäunen der Konzentrationslager mit schmiedeeisernen Buchstaben standen, um die Menschen zu demütigen und das auf seine Jacke zu schreiben. Also heute wäre das eine eindeutige rechtsradikale Parole.
Eben. Und dazu Shalom Alechem zu singen, das wäre also wild. Naja, alles in allem schlägt auf jeden Fall der Artikel versöhnliche Töne an. Denn bei aller Sorge und Kritik sei es noch immer eine grobe, unzulässige Vereinfachung, in jedem, der lange Haare trägt, nun gleich einen Kriminellen zu sehen. Und dann ein wunderschönes Schlusswort, wie ich finde. Der Artikel schließt mit: Die Gammler bleiben derweil ungerührt. Auch nach des Kanzlers Kampfansage taten sie, was ihnen allein erstrebenswert erscheint. Gar nichts. Und das war mein Artikel über die Gammler.
Als du erzählst, wie viele es von denen gibt, also irgendwie so um die 500 bis 1000, habe ich gedacht, vermutlich gab es zu demselben Zeitpunkt mehr Wölfe in Deutschland, oder?
Ich habe auch, das wurde wie so ein großes Problem aufgemacht und auf einmal war es so eine kleine Zahl und dann, also ich habe auch überlegt, ob ich irgendwas recherchieren kann, aber es kam ja eben gar nicht mal so richtig raus, was ist denn jetzt ein Gammler? Sind das jetzt, also ne, sind das irgendwie junge Linke, die gegen das Establishment sind irgendwie? Also es wirkt ja so ein bisschen so mit, also was sie da erzählt haben, gut situiert und keine Ahnung, wie so, als wären es heute so die grüne Jugend oder so, ne?
Wobei ich glaube, der Begriff ist dann eher mit, also ich glaube, heute würde man Lebenskünstler sagen. Also Leute, die ja nicht in der bürgerlichen Existenz mitspielen, obwohl sie aus ihr kommen. Also die nicht, obwohl sie, also, na gut, die Teilzeitgammler würde ich ausnehmen, aber die Leute, die Vollzeit gammeln, die heiligen Bildchen malen und Straßenmusik machen, die würde man heute, glaube ich, Lebenskünstler nennen.
Aber ich würde sagen, wenn du heiligen Bilder malen kannst, die es wert sind, dass Leute dir ein paar Münzen zustecken, dann hast du vorher echt lange malen gelernt.
Ich gebe Leuten auch manchmal Münzen, wenn sie überhaupt nichts malen, einfach nur aus Mitleid.
Ne? Und ich finde das halt wild, irgendwie, dass Bettler und Künstler so in einem Atemzug genannt werden, wenn also der Bettler quasi nur da sitzt und hofft, dass jemand ihm aus Milde Geld gibt und der Künstler ja durchaus eine Leistung bringt, die ihm auch nicht so leicht nachzumachen ist. Ne? Und die ja schon auch, natürlich ist es irgendwie eine Luxusleistung, aber was wäre eine Welt ohne Kunst?
Ich verstehe, was du meinst. Es ist nicht so eindeutig. Würde man sagen, Leute, die betteln, das sind ja keine Gammler und das ist ja auch, was sie da machen, also von wegen, wie war das mit dem Schmutz? Dreck macht noch?
Dreck allein ist kein Straftatbestand.
Also so, dass Leute aus der ja eigentlich sehr bürgerlichen Gesellschaft ausbrechen, während die ganze Gesellschaft gerade auf Wachstum zustrebt, da könnte ich mir auch vorstellen, dass diese ganze Assoziation zu Israel und dem Judentum auch wieder mit der Kibbutzim-Bewegung, also mit den kommutaristisch gedachten Aussteigerbewegungen Israels sympathisiert und so weiter. Aber ja, es sind halt, also ich würde sagen, im weitesten Sinne Lebenskünstler, die da gemeint sind.
Also ich habe auch, ich fand die Gammler sympathisch, also jetzt vielleicht nicht unbedingt den, der über die Stuhllehne kotzt, aber mit den anderen, ja, hätte ich bestimmt auch mal eine gute Zeit gehabt.
Ich fand den Beisatz, dass er dann sein Bartcamp mit einem 40-Pfennig-Kamm, den er hat mitgehen lassen, auch sehr gut.
Das ist seine Arbeit.
Ja, dann von Gott und den Gammlern, das war's von uns für diese Woche. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei den Leuten, die dieses Projekt hier finanziell unterstützt haben und uns damit ermöglichen, Zeitungsabos zu kaufen. Es gibt ein Steady, wenn ihr einen kleinen Dauerauftrag abschließen wollt. Da gibt es dann mit einem Klick einen automatischen Feed und ab 2025 erscheinen dort dann auch Bonusfolgen, in denen wir uns die Tratsch- und Klatsch-Magazine anschauen, also eine Bonusfolge im Monat. Ich möchte mich bei Nick bedanken, der bereits Steady-Unterstützer ist, obwohl es da noch keine Zusatzinhalte gibt, aber sie werden kommen, fest versprochen. Danke, Nick. Und auch danke an alle anderen, die hier Geld reingeworfen haben. Denn das ist zwar ein Hobbyprojekt und es macht uns sehr viel Spaß, das vorzubereiten. Trotzdem ist es schön, wenn man die Kosten dann auf die Leute verteilen kann, die es gerne hören. Danke für deine Zeit, Hanna. Wir sprechen uns in vermutlich einer Woche wieder. Und bis dahin, danke und auf Wiederhören.
Adieu.